Dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zu diesem Workshop mit dem Titel Bildung nach Gottes Wunsch. Das ist sozusagen das große Thema, Bildung nach Gottes Wunsch. Das ist eine mehrteilige Vortragsserie, die eigentlich Missionsschulunterricht ist. Das ist also, ihr seid jetzt wie auf der Missionsschule. Das habe ich auf Tschechisch ausgearbeitet und dann nochmal für eine Vortragsreihe ins Deutsche übersetzt. Und das habe ich dieses Jahr Anfang Juni gehalten in Thüringen. Und ich wurde angefragt, eines dieser Themen hier zu halten. Und es werden vielleicht nochmal die übrigen Themen auch aufgenommen werden. Und dann könnt ihr sie auch anschauen, weil wir gehen jetzt mitten hinein in einen kleinen Bereich dieser Vortragsserie. Und unser Thema ist zwei gegensätzliche Bildungswege in der Adventgemeinde. Das geht ziemlich ans Eingemachte, ich muss euch gleich vorwarnen. Vielleicht mögt ihr mich dann nicht alle, aber ich denke, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir einfach mal schauen, was geschieht hier, dass wir uns den Tatsachen stellen und dass wir einfach überlegen, wie bin ich geprägt? Wie sieht es in meinem Leben auch aus? Und bevor es losgeht, möchte ich gerne Gott einladen, dass er uns führt und leitet. Und so lade ich euch ein, gerne zu einem Gebet aufzustehen. Lieber himmlischer Vater, wir sagen dir herzlich Danke, dass wir dieses Thema haben, dass wir jetzt nachdenken dürfen über Bildung nach deinem Herz, nach deinem Wunsch. Und Herr, wir sehen, dass es zwei sehr unterschiedliche Bildungswege gibt. Und wir wissen, dass die Bildung unser ewiges Schicksal beeinflusst. Es geht um die Ewigkeit, es geht um unsere missionarische Effektivität. Herr, wir bewegen uns jetzt an ein sehr kerniges, hochwichtiges Thema unserer Adventbotschaft, unserer gesamten missionarischen Effektivität und Effizienz. Und Herr, damit jetzt wir dieses Thema verstehen, benötigen wir deinen Heiligen Geist. Ich bin nur ganz schwach, ganz unvollkommen. Und nur du allein kannst durch mich reden. So bitte ich dich, dass ich hinter deinem Kreuz verschwinde, dass du zu sehen bist und dass du unsere Herzen jetzt ansprichst. Wir laden dich ein, unter uns zu sein. Und ich bitte dich, dass du jetzt meine Worte lenkst und führst und gib uns offene Herzen und ein offenes Verständnis und Liebe zur Wahrheit in unser Herz. Darum bitten wir dich und danken dir in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Und zum Anfang möchte ich kurz erwähnen, worauf ich auch aufbaue, auch in diesem Vortrag. Und zwar ist es einerseits der Klassiker, das Buch Erziehung von Ellen White. Dann haben wir das Buch Blueprint, der vergessene Plan. Und auch der Klassiker Weg zur Gesundheit oder In den Fußspuren des großen Arztes. Das sind so einige Bücher, die dieses Thema auch ein wenig erklären. Ich darf nochmal alle bitten, die sich weiter hinten hingesetzt haben, übrigens nach vorne zu kommen. Dass hier sind viel freie Plätze, ihr seid sehr herzlich eingeladen, hier vorzukommen und hier vorne zu sitzen. Und ich möchte jetzt gleich mal richtig ins Thema starten. Wie gesagt, das ist jetzt ein Thema, dem schon einige Themen auch vorausgegangen sind. Und ich möchte mal gleich nachdenken, wozu dienten in der Zeit der Reformation die protestantischen Schulen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und danach gehen wir dann auch zu den adventistischen Schulen für unsere heutige Zeit. Die protestantischen Schulen dienten früher zu einer Beziehung mit Jesus, zu einer tiefgründigen missionarischen Ausbildung, zu tiefem Bibelstudium, zur Befähigung der Weitergabe des Evangeliums, zum allseitigen nützlichen Dienst in Gottes Werk, und zur Charakterabschleifung. Das ist das, was ich so festgestellt habe anhand mehrerer Recherchen, wozu diese Schulen dienten. Ich kann sehr empfehlen übrigens eine vierteilige Serie von einem Theologen namens Walter Eberhard. Der geht sehr tief hinein in die Kirchengeschichte im Licht der dreifachen Engelsbotschaft und beschreibt sehr praktisch viele Erfahrungen, auch von Glaubensmännern, die vor Jahrhunderten gelebt haben. Und da findet ihr euch wie in der Adventbewegung wieder oder in der heutigen Zeit. Hochspannend. Also auch daraus habe ich sehr viel geschöpft, insgesamt für diese Serie. Und wisst ihr, genau diese Ziele und Eigenschaften rechtfertigen die Existenz von protestantischen Schulen. Hätte man nicht diese Ziele, könnte man sich eine Menge an Zehnten- und Spendengelder sparen, und Kinder und Jugendliche von Protestanten sofort in die Welt schicken. Und wisst ihr, dieses Prinzip gilt nicht nur für die damaligen protestantischen Schulen, sondern umso mehr für unsere adventistischen Schulen, wo wir lauter Prophetie kurz vor der Beendigung dieses Planeten stehen und einem Great Reset von Jesu Wiederkunft, wenn er ja mal alles resetten wird und eine neue Erde schafft, ja, einen neuen Himmel. Und so möchte ich gerne die zwei Bildungswege zusammenfassen. Das ist auch wieder nur eine Zusammenfassung von vorherigen Themen, die ihr jetzt leider nicht anhören konntet. Und zwar haben wir eine protestantisch-biblische Ausbildung und eine protestantisch-katholische Ausbildungsschiene. Diese protestantisch-katholische Schiene wurde von Johannes Sturm geprägt, der in Straßburg tätig war. Könnt ihr nachlesen im Buch Prinzipien wahrer Erziehung von Sutherland. Und die protestantisch-biblische Ausbildung ist bibelzentriert, führt zur Selbstständigkeit, zur Denkfähigkeit, zur Kreativität und Entfaltungsmöglichkeit, dass man eigene Meinungen auch unterhält, zum Urteilsvermögen und Beurteilungsvermögen, auch zum Handwerk und zur Landwirtschaft, aber auch zur Selbstunterhaltung und individuellen Förderung des einzelnen Studenten bzw. Schülers. In dem protestantisch-katholischen System war alles eher kulturell zentriert, nicht mehr die Bibel im Mittelpunkt, sondern meine Kultur. Die kulturelle Anpassung, die war wichtig, die Menschenabhängigkeit, dass ich andere für mich denken lasse, dass Kreativität erlaubt war, aber nur in einem gewissen Rahmen nach Vorgabe. Und andere müssen für mich beurteilen, Handwerk und Landwirtschaft war vorhanden, aber nur noch teilweise. Und es gab jetzt auch Stipendien, Förderung durch den Staat, die Selbstunterhaltung war nicht mehr so vorhanden und sehr stark eingeführt wurde der Wettkampf und der Wettbewerb, was eine uralte Methode ist, die wir schon in der Bibel finden, die aber eher von der anderen Seite verwendet wurde. Wozu brauchen wir als Adventisten eigene Schulen? Ich denke, es ist ähnlich wie bei den Protestanten, aber es sind noch einige Punkte dazugekommen und die Liste ist keinesfalls vollständig. Das sind so einige Gedanken, die mir dabei gekommen sind. Zur Führung der Schüler zu einer Beziehung mit Jesus, zu tiefem Bibelstudium, zu einer tiefgründigen missionarischen Ausbildung, zur Befähigung der Weitergabe des Evangeliums und besonders der dreifachen Engelsbotschaft, zum allseitig nützlichen Dienst in Gottes Werk, zur Charakterabschleifung, zur Vertiefung adventistischer Identität, zur Befähigung, die aktuelle Wahrheit in Jesu Kraft, Geist und Demut in der Welt verteidigen zu können. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und zur Befähigung des Abschlusswerkes Gottes in dieser Welt, wo es kurz darum geht, dass ich lerne, wie arbeite ich mit dem Heiligen Geist zusammen? Wie arbeite ich mit Gott zusammen? Wir stellen fest, heute sind adventistische Schulen noch um ein Vielfaches wesentlicher und bedeutungsvoller, als es früher die protestantischen Schulen gewesen sind. Und dann natürlich wundert es uns nicht, dass wir ja einen großen Kampf um Bildung erleben in der Gemeinde. Offenbarung 12, Vers 17 sagt er, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das kennen wir. Wir wissen, wir müssen mit Angriffen rechnen. Und das Herzstück unserer adventistischen Mission ist die Bildung. Und da müssen wir mit Angriffen rechnen, laut der Prophetie. Und Joel 2, Vers 20 ist da ganz spannend, weil da haben wir ja eine Prophetie, wo Gott eingreift nach der Aufgabe, die wir jetzt zu tun haben. Sündenbekenntnis, Reue, wirklich die Sünden der Gemeinde bekennen. Ich vergleiche das auch so ein bisschen mit Hesekiel 8 und 9 und so weiter. Und hier aber sehen wir eine wunderbare Verheißung, dass Gott den von Norden kommenden von uns entfernen möchte und ihn verstoßen möchte in ein dürres und wüstes Land, denn er hat groß getan. Der von Norden kommende, meine persönliche Überzeugung ist der König des Nordens, katholische Einflüsse in der Gemeinde, die hineinkommen, katholische Denkweise und alles, was damit zusammenhängt. Und da zeigt für mich dieser Text, dass wir also auch in der Gemeinde mit einem katholisch geprägten Bildungssystem rechnen müssen. Dass wir also katholische Elemente in der Gemeinde haben. Ist jetzt keine Gemeindekritik, das ist biblische, das ist einfach das, was die Bibel sagt. Ja, weil das ist ja klar, dass da, wo die Wahrheit ist, auch Angriffe stattfinden. Gott sagt, dass das, was nicht der Wahrheit entspricht, letztendlich hinausgeht aus der Gemeinde. Wir dürfen also damit rechnen, dass der Teufel alles daran setzt, um am Herzstück des Adventismus anzugreifen bei der Bildung Und es gibt eben, ihr seht das auf der Folie, offensichtlich babylonische Elemente des Königs des Nordens in der Gemeinde. Und es wird also laut der Bibel, laut meiner Schlussfolgerung, wie ich die Bibel verstehe, ein päpstliches, aber auch ein biblisches Bildungssystem in der Adventgemeinde geben. Nachfolgend möchten wir uns jetzt nun einen kleinen Abriss der Bildungsgeschichte in der Adventgemeinde anschauen. Ich erhebe keinesfalls Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit. Mir geht es eher um die Darstellung eines vernachlässigten Prinzips, dass das uns bewusst wird. Gott hatte durch Ellen White so viel Licht über Bildung gegeben, dass wir in diesem Seminar nur ansatzweise streifen können. Und ich selbst bin in dieser Sache ein Lernender, weil da gibt es so viel zu erforschen, da weiß ich gar nicht, ob dieses Leben ausreicht, ja, um dem auf den Grund zu kommen, was das alles beinhaltet. Aber wir stellen fest, in der frühen Adventgemeinde hatte man schon auch festgestellt, dass wir eigene Schulen brauchen. Gegen 1860 wurden eigene Schulen gegründet, jedoch ohne Lehrer und Erfolg. Es gab auch so mangelndes Vertrauen in Gottes Versprechen, er würde die Lehrer senden. Und wir sehen eigentlich so einen schwachen Glauben, schwache Ausdauer. Und es gab immer wieder mal neue Schulprojekte, die entstanden sind. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ja? Das ist so eine Zusammenfassung von mehreren Büchern über Adventgeschichte, die ich gelesen habe. Und man hat dann auch Schulen auf dem Land zum Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Interessant ist, 1903, als Bettelkrieg umzog aufs Land, schrieb Ellen White, das ist der Anfang der Bildungsreform. Also ganz offensichtlich sollen die Schulen auf dem Land sein. Und es wurden schon Ende des 19. Jahrhunderts Friedensau in Deutschland gegründet, eine Schule auf dem Land. Und es wurde Avondale in Australien gegründet, auch eine Schule auf dem Land. Noch bevor dieses Zitat von Ellen White kam, bezüglich Bettelkrieg im Jahr 1903. Dann kam es zur Gründung der Madison-Schule als Musterschule, mit der möchten wir uns näher beschäftigen. Und dann möchten wir uns mit Loma Linda beschäftigen. Und dann gehen wir nach Friedensau. Und dann soll uns Friedensau interessieren. Und da möchten wir mal die Geschichte ein wenig durchschauen. Okay, gehen wir mal zur Madison-Schule. Hier seht ihr so ein paar Fotos von der Madison, wie sie aussah. Es war also ein Sanatorium, das war eine Missionsschule, das war eine Landwirtschaft, da gab es Handwerksbetriebe, alles Mögliche. Hätte das ja, manchmal würde man ja gerne mal so eine Zeitreise zurückmachen und das mal erleben wollen, wie das damals aussah. Hier seht ihr auch ein Foto von den Leitern unten links. Übrigens war Ellen White in dem Ausschuss. Sie war sonst in keinem Ausschuss dabei. Niemals. Aber der erste Ausschuss, in dem sie wirklich stimmberechtigtes Mitglied war, das war in der Madison-Schule. Das war also für sie eine Herzensangelegenheit. Diese Schule wurde 1904 gegründet mit Unterstützung von Ellen White, lag in der Natur auf dem Land und die Studenten erarbeiteten sich ihr Schulgeld während der Schulzeit. Es gab eine Registrierungsgebühr von $35 und 27 Handwerke dann nach gewisser Zeit, also das muss man sich mal auf den Mund zergehen lassen, 27, das ist eine große Zahl, 300 und mehr Studenten und später wurde dann ein vierjähriges Bachelorstudium da noch eingeführt, dazu kommen wir noch. Die Haupteinnahmequelle dieser Institution war das Sanatorium, das 1906 gegründet wurde, wo Leute in moderner Sprache gesagt zu einem Newstart-Programm kamen. Ja, und also Newstart-Programme durchgeführt haben, bei Newstart-Programmen dabei waren. Es gab dort 100 Zimmer, 14 Ärzte und es wurden auch adventistische Krankenschwestern und Krankenpfleger ausgebildet. Und es gab eben, wie schon erwähnt, auch diese Missionsschule. Aus ihr sind dann zahlreiche weitere selbstunterhaltende Missionswerke entstanden. Unter anderem den Südstaaten bis 1940 sind 40 Schulen entstanden nach dem Madison-Modell. Das ist unglaublich. Dann haben wir die Landwirtschaft dort bei Madison als Grundlage jeglicher Bildung. Also dort zum Anfang haben sogar die Studenten, Mitarbeiter 5 Stunden zusammen gearbeitet und erstmal das alles aufgebaut. Da gab es noch weniger Unterrichten, mehr Arbeitszeit. Und alle Gebäude wurden preisgünstig selbstständig errichtet, ohne Baufirmen. Es gab auch keine Zeit für Athletik- und Sportprogramme, weil mit dem Garten und mit den Bauarbeiten hatte man genug Fitness. Dass man dann nicht noch die Sport- und Athletikprogramme nötig hatte. Und es gab dann dort auch noch einen Verlag und eine Druckerei. Es erschien zum Beispiel die Zeitschrift der Madison Survey und es gab sogar noch eine Lebensmittelherstellung. Also es wurden hergestellt Nussmusse, Erdnussmusse, Sojaprodukte, eingekochtes Obst und Gemüse und Cracker zum Beispiel. Wärt ihr nicht auch mal gerne mal ein bisschen zurück in die Zeit gefallen, das mal sich anzuschauen, meine Führung dort zu machen? Ja. Wir lesen dann, was auch Gott dazu denkt, was er Ellen White dazu vermittelt hat zu der Schule. Mir wurde gezeigt, lesen wir, dass an diesem Ort eine preisgünstige, vielseitig ausgerichtete Bildung angeboten werden soll. Wir sollen alle nur zugänglichen Mittel dafür aufwenden, damit auch an anderen Orten Schulen nach dem Madison-Vorbild gegründet werden können. Zwei sehr starke Zitate, wo wir sehen, das ist das Vorbild. Wir lesen weiter. Die Madison-Schule unterrichtet nicht nur Bibelwissen, sondern vermittelt auch praktische Bildung, die den Studenten ermöglicht, als selbstunterhaltende Missionare dahin zu gehen, wohin sie berufen werden. Die Studenten lernen, ihr eigenes Essen anzubauen, sich ihr eigenes Haus zu errichten und sich gut um die Haustiere zu kümmern. Sie lernen das Leben als selbstunterhaltender Missionar, wobei sie eine wichtigere Bildung als diese nicht erlangen können. Diese Schule hat sie zur Nützlichkeit in den Missionsgebieten vorbereitet. Lesen wir weiter. Die Bildung, die man auf der Madison-Schule erlangen kann, wird sich als wertvoller Schatz für all diejenigen erweisen, die missionarisch in abgelegenen Gegenden tätig sein werden. Wenn auf all unseren Schulen solch eine Bildung angeboten werden würde, würden wir als Volk Gottes ein leuchtendes Beispiel und ein Schauspiel für die Welt, die Engel und die Menschen sein. Die Botschaft würde sich schnell in jedes Land verbreiten und Menschen würden zum Licht geführt werden. Ich denke, die Zitate sind sehr selbst, muss ich gar nicht kommentieren, die sind selbstredend. Das heißt, diese Art von Missionsschulbetrieb, würde ich es mal nennen, hat hochmissionarische Auswirkungen. Und tatsächlich, Madison weckte das Interesse der Öffentlichkeit. Überall staunte man über den Gedanken einer derartigen Bildung. Madison wurde tatsächlich ein Schauspiel für die Welt. Madison überlebte sogar die Wirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre aufgrund der selbstunterhaltenden Tätigkeit. In der Prestigepresse erschienen 6 Artikel, die Madison lobten, wobei diese Artikel weltweite Verbreitung fanden. Und es begann im Mai 1938 im Reader's Digest. Aber wir wissen, Madison gibt's nicht mehr. Wie kam der Niedergang? Das sah jetzt erstmal alles so gut aus, aber wir wissen, dass es gibt dieses Zitat, wo es heißt, wir haben nichts zu befürchten, außer wir vergessen, was der Herr uns in der Vergangenheit beigebracht hat und wie er uns geführt hat. Und ich denke, das ist sehr wichtig, auch den unangenehmen Teil anzuschauen, auch wenn das schmerzt. Und ich staune, wie viel Geduld Gott mit seinem Volk hat. Da geht immer wieder dieselbe und selbe Geschichte durch, das werden wir jetzt gleich noch weiter sehen. 1914 bis 1922 wurde Madison das Akkreditierungssystem eingebunden. Schon so zeitig. 1928 wurde es ein Junior College, das Southern Association of Colleges and Secondary Schools. Also das heißt, es war schon ziemlich in diesem System eingearbeitet, in dem weltlichen. Und ab 1833 war Madison ein akzeptiertes College mit 4-jährigen Studienjahresgängen. Das waren diese Bachelorstudien. Und bis 1963 verließen 140 Absolventen Madison nicht als Missionare, sondern als Doktorstudenten. Das war nicht das Ziel der Schule, das war eine Ausbildung zur Mission. Das war das Ziel, das war nicht das Ziel, dass jemand ein Doktorstudium macht. Wobei, jetzt versteht nicht falsch, dass ich es gegen Doktorstudien bin, aber dafür haben wir andere Ausbildungsstätten, die es auch in der Welt gibt. Unser Ziel ist es, Missionare auszubilden, die Menschen gewinnen. Und dann war es interessant, wenn man mal einmal Akkreditierungsanforderungen erfüllen muss, wird alles kostenintensiv. Weil wisst ihr, wenn ihr im öffentlichen Wesen arbeitet, fallen den Behörden ständig neue Sachen ein. Ich war jetzt auf einer Schulführung, wir hatten Klassentreffen in Leipzig und ich war nach 16 Jahren meiner Schule. Und da ist plötzlich in dem Treppenhaus ein Gitter von oben nach unten. Und da sagt die Lehrerin, die uns hindurchgeführt hat, das ist wegen suizidaler Gefahr oder Bedrohung. Oder unten und weil durch diesen schmalen Spalt unten ja die Kinder durchfallen könnten. Was nie passierte, seitdem die Schule errichtet wurde. Aber jetzt fallen den ganzen Behörden solche Sachen ein. Und wenn man diese Anforderungen, die man logischerweise nicht mehr versteht, nicht erfüllt, wirst du geschlossen. Und du musst die ganzen Kosten aufbringen, die ganze Zeit, um immer wieder neue Sachen, egal ob sie sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind, umzusetzen. Und es wird wirklich geknechtet durch dieses Akkreditierungssystem, durch diese Behörden. Und ich denke, das erleben wir alle mehr oder weniger, ja, oder hören wir von anderen Leuten. Und das war damals nicht anders. Das war genau dasselbe. Das ist ja kostenintensiv, wenn man in diesem System einmal drin ist. Und bei Nichterfüllung droht die Schließung durch die Akkreditierungsbehörden. Okay, du erfüllst nicht, wirst du dicht gemacht. Ja, so sieht das leider aus. Oder die Akkreditierung wird aberkannt. Und dann kannst du weitermachen, aber du kannst nicht mehr akkreditieren. Man musste dann auch für die ganzen neuen modernen Einrichtungen, die man immer wieder investieren musste, Kredite aufnehmen, weil dafür nicht genug Geld da war. Das war einfach sehr kostenintensiv. Und diese Kredite konnten von der Schule, den Schulabgängern und noch dem Freundeskreis der Schule nicht mehr bezahlt werden, konnten auch nicht mehr aufgebracht werden. Und wir lesen in dem Buch Der Blueprint, der vergessene Plan, die Akkreditierung immer ein Irrlicht, verlangte immer mehr Gerätschaft, Gebäude, Bibliothekserweiterungen etc. Sie führte zum Untergang der Institution. Natürlich hätte sich Madison entscheiden können, die Akkreditierung zu verlieren. Stattdessen verlor es neben der Akkreditierung auch noch alles andere. Was blieb, war ein christlich angehauchtes Akutkrankenhaus. Das ist es auf den Punkt gebracht, was da passiert ist. Das heißt, von Februar bis April 1963 wurde Madison in die Gemeindestruktur, die Southern Union Conference, übertragen. Und Ellen White schrieb, steht auch in dem Buch drin, Blueprint, der vergessene Plan, dass das nicht hätte passieren sollen, dass es selbstunterhaltend bleiben sollte. 1964 wurde das Madison College geschlossen. Auch der vormedizinische Studiengang und der Krankenpflegekurs verlierten ihre Akkreditierung, weil sie den Akkreditierungsanforderungen nicht mehr nachkommen konnten. Und das Madison Sanatorium wurde zu einem Hospital, zu einem Krankenhaus. Wir lesen mal noch weiter in diesem Buch, in diesem Zusammenhang, Blueprint, der vergessene Plan. Es ist wahr, der akkreditierte Krankenpflegekurs konnte nicht weitergeführt werden, doch der Rest des Colleges hätte weiter bestehen können. Das riesige Gelände mit seinen Häusern, Gärten, Obstplantagen, der Landwirtschaft, den Gebäuden und der Reparaturausrüstung, all das hätte bleiben können. Wozu? Um den Schülern eine Bildung nach dem Blueprint anzubieten, wie es Ellen White und die Regenbogen 67 Jahre zuvor begonnen hatten. Blueprint meint Gottes Bildungsplan. Dies hätte man leicht tun können, indem man den gesamten Besitz ehemaligen Schulabgängern übertragen hätte, ohne das Sanatorium. Dieses ging an die Southern Union. Mit der Schließung des Madison College und Sanatoriums, das jetzt ein Akutkrankenhaus der Southern Union ist, wurde der größte Teil des Geländes, die gesamte Ausrüstung der Handwerkszweige in Millionenhöhe verkauft. Das ist das traurige Ende von Madison. Wir sehen, das war die Akkreditierung, die das leider verursacht hatte. Es geschah das, was Ellen White eben schrieb, hätte nie passieren sollen, dass Madison ein Bestandteil der Gemeindestruktur wurde, weil die Gemeindeleitung konnte zu dieser Zeit leider nicht damit umgehen, mit solchen Arten Institutionen. Das sieht man leider bei Loma Linda. Und das ist die nächste Geschichte. Loma Linda ist, wie wir wissen, sicher, wenn wir Adventgeschichte gelesen haben, ein Platz nach Gottes Wahl. Sicherlich fallen uns die Geschichten ein. Man hatte schon zwei Gesundheitszentren in Kalifornien und plötzlich wird die Vereinigung schockiert durch das, was Gott Ellen White gezeigt hat, dass sie noch ein drittes Grundstück erwerben sollen, ja, und dass sie dafür noch Gelder aufbringen sollen. Ja, und da ist dann die Wahl gefallen auf Loma Linda. Das hatte Gott schon ganz klar gezeigt. Das sollte ein Sanatorium sein und auch ein Ausbildungsort medizinischer Missionare. Eigentlich sollte damit so quasi Bettelkrieg ersetzt werden, was ja verloren gegangen ist durch die Kellogg-Krise und sowieso überdimensioniert war und noch in der Stadt lag und was eben da auch nicht Gottes Wünschen gerade entsprach. Es sollte als Ausbildungsort adventistischer Ärzte dienen und es sollte eine Möglichkeit der Bildung einer eigenständigen adventistischen medizinischen Richtung gegeben worden sein. Es funktionierte alles nach dem Blueprint. Und zwar, wenn ihr das Buch lest, Die Soso von Dave Fiedler, er war beim Joshua Camp 2016. Dave Fiedler beschreibt dort sehr plastisch die Geschichte, dass es die Möglichkeit gab, die adventistische medizinische Studienrichtung oder medizinische Richtung als offizielle Richtung anerkennen zu lassen durch die kalifornischen Gesetze. Damals in dieser Zeit wurde auch die Homöopathie anerkannt und genauso hätte auch die adventistische medizinische Richtung anerkannt werden können. Und das ist leider nicht geschehen. Diese Chance haben unsere Väter damals nicht genutzt. Da hätten wir es heute viel leichter. Wir könnten als offizielle medizinische Einrichtungen funktionieren und könnten gleichzeitig ganz treu zu dem stehen, was im Geist der Weissagung steht. Und das ist uns, wie wir wissen, nicht möglich. Und was ist da passiert? Darauf möchte ich jetzt ein wenig eingehen. Und zwar hatte Loma Linda dann den Entschluss gefasst, sich akkreditieren zu lassen. Und dazu muss ich was sagen. Bevor dieser Beschluss kam, kam mal derjenige, der die Akkreditierung leitete, vorbei bei Loma Linda und hat sich alles angeschaut. Und der meinte, ich finde Ihr Projekt super toll. Sie bilden Missionare aus. Wenn Sie akkreditiert sein würden, könnten Sie nicht mehr Ihre Aufgabe erfüllen. Das hat er so richtig denen gesagt. Ja, also, und er meinte, wenn ich jetzt nicht als Chef der Akkreditierungsbehörde arbeiten würde, würde ich eine ähnliche akkreditierungsfreie Institution gründen, wie Sie es sind. Also diesen Hintergrund müssen wir wissen. Ja, dass also dieser Chef dieser Akkreditierungsbehörde da vorbeikam und er sagte letztendlich, ihr seht das auf der Folie, dann auch als sie dann meinten, wir möchten uns akkreditieren lassen. Wie bitte? Eine Akkreditierung ist für ihren Zwecken, ihre Ausrichtung nicht notwendig. Sie würden sich nur mit unnötigen Problemen und Dingen herumplagen. Wir empfehlen Ihnen, von der Akkreditierung abzusehen. Aber wisst ihr, die Gemeindeleitung hat die Akkreditierungsbehörde immer wieder angebettelt. Und darüber war diese Akkreditierungsbehörde in Kalifornien schon sehr erstaunt und sie haben dann widerwillig mit Stirnrunzeln tatsächlich nachgegeben und haben den Akkreditierungsprozess eingeleitet. Und sie wussten, das ist der Untergang von Loma Linda, das wussten die aus der Welt, die Adventisten wussten das nicht. Das könnt ihr alles nachlesen in dem Buch, was ich erwähnt habe, Blueprint, der vergessene Plan. Das war 1915, gerade das Todesjahr von Ellen White. Ja, was sind jetzt die Folgen der Akkreditierung gewesen? Ihr habt es schon bei Madison gesehen, ihr könnt das auch hier vermuten. Ja, diese ständige Ausgaben für neue Anforderungen, Bedingungen. Wenn ihr die Akkreditierung behalten wollt, dann müsst ihr einen Bibliothekserweiterungsbau machen, dann müsst ihr da neue technische Gerätschaft machen, dann müsst ihr das und das kaufen und so weiter und so fort. Ja. Und dann kam eine Bedingung, wisst ihr, das war sehr interessant, damit hatte man nicht gerechnet. Die Studenten müssen ein vormedizinisches Studium an akkreditierten Schulen absolviert haben. Versteht ihr das? Alle, das sollten ja Adventisten studieren. Und die Adventisten haben ja auf nicht akkreditierten Schulen studiert, weil die Loma Linda war die einzige akkreditierte adventistische Schule. Und das war jetzt ein Problem, das würde bedeuten, jetzt müssen wir, damit Adventisten medizinisch studieren können, müssen sie ein vormedizinisches Studium in der Welt durchführen und insgesamt die Schule auf einer akkreditierten weltlichen Schule durchführen oder wir akkreditieren einige unserer eigenen Schulen oder vielleicht sogar alle adventistischen Schulen. Und das ging ja jahrelang durch die GK. Da gab es mehrere Diskussionen, Ausschüsse und so weiter. Der GK-Präsident, der war überhaupt nicht davon begeistert, aber der Bildungsausschuss, der ging in diese Richtung. Also so würde ich das vereinfacht darstellen. Das könnt ihr sehr plastisch in dem Buch nachlesen. Und es gab sehr heiße Diskussionen, gerade in den 30er Jahren, zu diesem Thema. In der Zwischenzeit verbot die Akkreditierungsbehörde die natürlichen Heilmethoden in Loma Linda. Und stattdessen wurden OPs eingeführt. Diese Lebensstilmedizin, Hydrotherapie und so, das war nicht mehr erlaubt. Damit wurde ja auch noch vor 100 Jahren behandelt, in Österreich und in Europa, auch mit Sonne, natürlichen Heilmethoden, aber das ging Schritt für Schritt weg. Und in Amerika war der Anfang, das wurde bei uns in Europa erst später verboten. Aber alles kommt ja über den Teich zu uns rüber, ja. Und so war das in Loma Linda viel eher. Und dann mussten ständig neue Gebäude errichtet werden. Es wurde enorm viel Zehntengeld in Loma Linda hineingepumpt, um die Akkreditierungsanforderungen aufrechtzuerhalten. Und so wurden in den 30er und 40er Jahren fast alle adventistischen Schulen der USA akkreditiert, damit eben die Adventisten ein voll akkreditiertes Programm haben können und damit die Akkreditierung von Loma Linda aufrecht bleiben kann. Könnt ihr mir folgen? Ja, das ist die Folge gewesen, was dann passiert ist. Und wisst ihr, was davon wieder die Folge war? Das Glaubensleben und die Vermittlung adventistischer Identität stumpfte stark ab, sehr schnell in den USA, ab den 40er Jahren. Denn um die Akkreditierung aufrechtzuerhalten, mussten auch nicht adventistische Lehrkräfte angestellt werden. Damit eine Vielfalt gegeben ist an Lehrkörpern, an Lehrkräften. Man darf ja nicht einseitig das Wissen vermitteln. Und wenn jetzt ein Lehrer, sogar Adventist ist, aber andere Meinungen hat, als wie es die Gemeinde hat, darf dieser Lehrer nicht gefeuert werden, weil das gegen die Akkreditierungsbestimmungen ist. Ansonsten kann die Schule ihre Akkreditierung verlieren. Versteht ihr das? Das ist eine große Zwickmühle, in der man sich befindet. Und somit ist durch die Akkreditierung es möglich, dass eigene Brüder und Schwestern dort unterrichten können, die nicht unseren Glaubenslehren zustimmen. Das war das große Problem, was damals begann in den 40er Jahren und worauf man Schritt für Schritt gekommen ist im Laufe der Jahre. Und man konnte damit nichts machen, außer die Akkreditierung auflösen. Das kann man ja noch jederzeit wieder machen. Gut, ihr seht ja, wie Loma Linda gewachsen ist, immer mehr. Hier ist so ein schönes Schwarz-Weiß-Foto oben links. Dann unten rechts seht ihr, wie es jetzt aussieht. Und aktuell muss es ja wieder erweitert werden. Also hat man aktuell diese Baupläne, die ihr rechts seht. Und das erwartet uns wohl in nächster Zeit, dass man weiter Gelder da hineinschießen wird. Und das geht jetzt schon über 100 Jahre so seinen Gang, dass man die Akkreditierung einfach versucht aufrechtzuerhalten und immer weiter und weiter arbeitet. Ja, ich habe hier nochmal die allgemeinen Folgen der Akkreditierung zusammengefasst. Ich habe schon ein bisschen was ausgeplaudert. Also die Wahrung wissenschaftlicher Freiheit erzwingt den Unterricht andersgläubiger Dozenten. Das ist auch atheistisch, nicht gläubig. Ja, und dann ist es erzwungen von der Akkreditierungsbehörde, dass Professoren und Dozenten unterrichten, die Gemeindeglieder sind, aber von unseren Glaubenspunkten abweichen. Sonst, das geht nicht anders. Ja, die Welt, die tickt nun mal ganz anders als wir als Adventisten. Wir richten uns an die Bibel. In der Welt verstehe ich auch den Ansatz, dass man diese Freiheit hat. Aber wir können einfach nicht so funktionieren. Ja? Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Dann haben wir auch die Lehren von Dingen wie Evolution und Ähnliches, ja, die da auch stark hineingekommen sind. Auch das musste unterrichtet werden. Dann haben wir unmoralische Experimente, die in Loma Linda durchgeführt wurden. Ich will nicht die Gemeinde kritisieren. Das sind einfach Tatsachen, die geschehen sind. Und wir wissen auch, es ist ein großer Segen von Loma Linda ausgegangen. Ich denke nur an die Blue Zones, an die blauen Zonen, an die langlebigen Leute. Gott hat Loma Linda dennoch benutzt. Aber der Segen könnte meiner Meinung nach ich untertreibe jetzt nicht, mindestens 500-faches größer sein. Hätte man sich an diesen Plan gehalten, den Gott ursprünglich für Loma Linda vorgesehen hat. Und wichtig, und was ich auch sehe, die eigene Karriere war oft wichtiger als missionarisches Denken. Das ging dann in diese Schulen sehr hinein. Und ich beobachte insgesamt in der Adventgemeinde so ein gewisses Karrieredenken. Ja, du musst den und den Titel haben, sonst kannst du nicht arbeiten, sonst kannst du nicht Prediger sein. Und es ist ja auch nicht schlecht, das auch gut, eine Bildung zu haben, aber als ausschließliches Kriterium habe ich meine Fragezeichen zumindest. Dann haben wir die Abflachung, den Verlust des Glaubens, was immer mehr kam. Es wurde keine adventistische Identität mehr vermittelt, nur noch von einzelnen Lehrkörpern, aber nicht mehr von der großen Masse. Und es wurden Werte vermittelt, die der Selbstverleugnung den Dienst widersprechen, vor allem im Bereich Wettbewerb. Beim Wettbewerb denke ich, wie kann ich meine Kräfte nutzen, um den anderen zu übertrumpfen? Und Jesus sagt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Das heißt, ich denke darüber nach, wie ich mein Wissen, meine Kräfte dafür einsetzen kann, dass es dem anderen besser geht als mir selbst. Und das ist missionarisches Denken. Und das wird bei Wettbewerben und so weiter, Wettkämpfen, nicht vermittelt. Ja, es gab eine sehr vernachlässigbare Anzahl von Aussendungen von Missionaren und Predigern. Und wie gesagt, es wird eigentlich, ein Zehntengelder werden da hineingepumpt, die keine große missionarische Auswirkung haben. Jetzt sind wichtige Fragen auch für mein Leben. Das sind Entscheidungen, die wurden von Leuten getroffen, die sind schon lange im Grab. Wir baten das jetzt nur aus. Das sind die Sünden der Väter, die, denke ich, die wir bekennen müssen. Wie es Daniel getan hat, in Daniel 9. Ja, und mich bringt das immer wieder ins Gebet, weil ich sehe mich vor einer unmöglichen Lösung, wo ich sehe, das wurden Dinge getan, dafür kann ich es nicht, darüber wurden wir nie aufgeklärt in Europa. Ja? Und da ist die Frage, was ist mir wichtiger, Gottes Wille oder Menschenwille? In was investiere ich als Gemeinde meine Zehntengelder? In Aufrechterhaltung weltlicher Kriterien oder in die Missionsarbeit? Worin investiere ich Zeit und Energie? In Erfüllung der Erwartungen der Akkreditierungsbehörde oder von Menschen oder in die Erfüllung der Erwartungen Gottes? Wer ist mein Gott, mein Titel, meine Ehre, meine Akkreditierung oder der Gott der Bibel? Und wo ist meine Karriere? Ja, das ist die ähnliche Sache. Ein irdischer Titel mit kurzer irdischer Ehre und anschließendem Tod oder irdische Verachtung, Verschmähung, Verfolgung und Anderssein mit anschließender ewiger Herrschaft mit Jesus Christus. Wir können es leider ohne Melden machen wegen der Aufnahme. Ja. Genau, ja, genau so ist es. Ja, ist jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, genau. An was halte ich mich krampfhaft fest eben? Das ist die nächste Frage. An so meinen Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, oder habe ich die Demut, auch Fehlentscheidungen, auch wenn ich sie nicht getroffen habe, aber meine Vorväter zu korrigieren und einiges aufzuheben? Ich denke, wir können das immer noch korrigieren. Jetzt möchte ich zu Friedensauge kommen. Das ist eine Schule, die war eine Schule für ganz Europa. Ich habe mal so einen Bericht gelesen, und zwar könnt ihr das in der Ellen White App lesen. Ich habe mal den Namen Friedensau eingegeben, weil ich mal neugierig war, ob Ellen White was zum Thema Friedensau geschrieben hat. Habe ich jetzt kein Zitat gefunden, obwohl wo das angeblich existieren soll, aber ich habe es noch nicht gefunden. Aber ich habe viele andere Sachen gefunden in der App. Zum Beispiel Berichte auf der GK über Friedensau. Da habe ich herausgefunden, dass es eine Sabbatschulklassen gab, auf einmal in 15 Sprachen. Da könnt ihr fast alle europäischen Sprachen euch vorstellen. Da war Tschechisch dabei, Ungarisch, Schwedisch, Dänisch, Niederländisch, ja, Französisch. Alles war dabei. Das heißt, Friedensau war eine Ausbildungsstätte für ganz Europa. Da wurden Missionare nach ganz Europa und noch Übersee, Europa hinaus ausgesandt. Friedensau ist ganz nach dem Blueprint entstanden in der Nähe einer Großstadt, in der Nähe von Magdeburg. In Einzellager auf dem Land, mitten im Wald, in einer schönen Fläche, mit guter Verkehrsanbindung, weil damals gab es sogar noch eine Schmalspurbahn, die da hingefahren ist. Und damit sind auch meine Großeltern angereist. Es gibt sogar ein Foto, wie sie drinnen sitzen, ein Dia. Ja, und die Studenten, die konnten sich auch teilweise die Fächer nach eigenem Interesse und Bedarf aussuchen. Das sind die Gemeindedienstlehrgänge, dazu werde ich gleich noch kommen, oder Diakonielehrgänge hießen sie. Und es gab eine sehr vielseitige Ausrichtung in Friedensau. Friedensau hatte auch eine Landwirtschaft, ein Altersheim von Anfang an, das gibt es bis heute, ein Sanatorium ab 1901, eine Krankenpflegeschule, eine Missions- und Industrieschule, ein Predigerseminar, eine handwerkliche Ausbildung, eine Produktion, Verkauf eigener Nahrungsmittel ab 1900 und in den ersten 10 Jahren bereits 650 angemeldete Studenten aus ganz Europa. Das heißt, wir sehen genau dieses Konzept von Madison eigentlich wieder, mehr oder weniger. Ja, ein sehr guter Start, ausgezeichnet. Ich würde am liebsten ja auch mal 120 Jahre zurückreisen, wenn wir mir anschauen, wie das damals ausgesehen hat. Es gab zum Beispiel diese Lebensmittelherstellung in Friedensau. Da wurden Vollkornbrot und Zwieback hergestellt, Biskuit, Pflanzenmargarine, Nussbutter, Nussmuse. Wir reden jetzt über die Zeit, die Kaiserszeit. Da wurde das hergestellt. Granola wurde dort hergestellt. Es war das erste Knusperflockenwerk Deutschlands. Er sagt, gibt auch ganz offiziell die Homepage von Friedensau an oder ein Artikel von Bruder Wolfgang Hartlapp. Da habe ich so einiges ausgegraben da. Und auch 1914 wurde dann aber Friedensau verlegt. Noch vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs, nicht Friedensau, sondern die Lebensmittelherstellung von Friedensau in die Großstadt, nach Hamburg. Wisst ihr, mit was das begründet wurde? Damit, dass die Sandwege ein bisschen zu holprig sind, was ich auch verstehe, aber man hätte sie aber irgendwo anders auf dem Land ansiedeln können, mit einer besseren Verkehrsanbindung. Warum die Großstadt? Aber wir wissen, dass Konradi ein Problem hatte mit dem Geist der Weissagung und dass er die Dinge eben nicht so genau genommen hat. Ja, und heute gibt es bis jetzt dieses Werk, das heißt DVG, Gesundkostwerk, und das ist heute in Lüneburg und Tangermünde vorhanden. Ja, so sah das dann in Hamburg aus links und rechts seht ihr heute das Werk in Lüneburg. Aber der Beginn war in Friedensau auf dem Land. Und jetzt geht es weiter zum Sanatorium. So sah das Sanatorium damals aus. Das Gebäude steht auch heute noch, heißt das Erich-Meyer-Haus. Und das ist ein Gästehaus. Da sind sogar die Studenten untergebracht. Ja, und da gab es früher 30 Betten Und es wurden natürliche Heilmethoden eingesetzt mit Luft, Licht und Wasser. Wisst ihr, dass Kellogg Friedensau besucht hat? Kellogg, der war direkt in Friedensau. Das waren Abgänger von Battle Creek, von seinem Sanatorium. Die haben dort dieses mit aufgebaut. Die haben das Know-how von Battle Creek nach Deutschland gebracht, nach Friedensau. Und tatsächlich noch in dieser, das war schon diese Krise mit dem Buch Living Temple, aber Kellogg war noch nicht ausgeschlossen. Und da war zu Besuch zu einer Veranstaltung kurz nach 1900 irgendwann auch in Friedensau. Ja, und war dort direkt vor Ort. Und es gab in diesem Haus auch OP-Räume sogar, auch ein Schwimmbad und Wintergarten. Und es fand auch eine Krankenpflegeausbildung statt. Man hat dann dieses Sanatorium verlegt nach Berlin-Zehlendorf. 1920, wieder vom Land in die Großstadt. Das hat Conradi auch vorangetrieben, laut den Infos, die ich habe, weil der hatte das Grundstück gefunden und heute dient das als Erholungsheim und Studentenzentrum. Das ist das Grundstück, was dann der Ersatz war. Das sieht ja auf den ersten Blick erstmal toll aus, Berlin-Zehlendorf. Damals gab es noch nicht so viele Gebäude wie heute in Berlin. Aber das Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf, was dann stattdessen entstanden ist, sieht heute vom Umfeld her doch noch mal ein bisschen anders aus. Ja, Conradi, er hat damals in Berlin-Zehlendorf in einem erworbenen Gebäude das Krankenhaus eingerichtet und dann sind sie darüber gezogen. 1920 war die Betriebsaufnahme, 1922 die staatliche Anerkennung und dann gab es auch die Erlaubnis, eine Krankenpflegeschule zu öffnen. Und es wurde zu einem Krankenhaus, das eher im Sinne als Akutkrankenhaus im Sinne der Schulmedizin tätig war. Immerhin hat man seit 1993 ein Präventivprogramm und Gesundheitsförderungsprogramm in dem Krankenhaus Waldfriede, was ja typische Krankenhäuser nicht haben, wo man lernt, wie man viel lernt über Prävention, Lebensstil und so weiter. Ja, und das ist schon mal eine gute Sache auf jeden Fall. Aber es hätte ganz anders aussehen können. Ganz, ganz, noch viel höher. Das sind auch Entscheidungen, die können wir nicht rückgängig machen. Das sind Entscheidungen, die wurden vor über 100 Jahren getroffen. Und das sind wieder, sage ich mal, Sünden der Väter, die wir nur noch bekennen können. Wie es Daniel tat. Wie ging es weiter? Jetzt möchte ich mal direkt die Homepage zitieren von Friedensau, weil ich denke, sie sind ja ganz direkt da auf ihrer Homepage. Da heißt es, während der DDR-Zeit gestattete die SED-Regierung nur die Ausbildung von kirchlichen Mitarbeitern. Neben der Ausbildung von Pastoren bestanden einjährige Diakonlehrgänge. Anspruch und Qualität der Ausbildung führten 1981 zur Umbenennung in Theologisches Seminar Friedensau. Zwei Jahre später akkreditierte die Generalkonferenz der Freikirche der Sieben-Tags-Adventisten das Seminar als Senior College. Seit den 1980er Jahren war es möglich, Studierende aus anderen sozialistischen Staaten Osteuropas und Afrikas in Friedensau als Pastoren auszubilden. Am 15. September 1990 erhielt das Theologische Seminar auf Beschluss des Ministerrates der DDR den Status einer staatlich anerkannten Hochschule. Anschließend wurde neben dem Fachbereich Theologie, der seit 1992 ein Diplom- und ein Magisterstudiengang Theologie anbietet, ein Fachbereich christliches Sozialwesen aufgebaut. Heute vergibt die Theologische Hochschule Friedensau als wissenschaftliche Hochschule in kirchlicher Trägerschaft universitäre Studienabschlüsse. Friedensau ist ein etablierter Wissenschaftsort und durch Forschungskooperationen mit Einrichtungen auf mehreren Kontinenten verbunden. Hier ist dann die Geschichte wiedergespiegelt. Natürlich hat die DDR einiges eingeschränkt. Und was es jetzt in der DDR gab, das war ein geniales Programm. Das war so, sage ich mal, die Untergrundmissionsschule, die möglich war im Rahmen des Systems. Das waren die Diakonlehrgänge. Ich weiß nicht, ob ihr davon was gehört habt, wer von euch einen DDR-Hintergrund hat. Und zwar die Diakonlehrgänge, das waren Lehrgänge für Gemeindedienste. Das war, das sagen mir mehrere Geschwister, einfach mal Pflicht für Gemeindeglieder, ein Jahr in Friedensau verbracht zu haben, auf diesen Diakonlehrgang. Dieser Diakonlehrgang hat jährlich 30 bis 50 Teilnehmer gehabt. Rechne das mal zusammen. Auf 10 Jahre. 300 bis 500 Leute. Da macht jetzt mal 4 Jahrzehnte DDR daraus. Dann seid ihr bei 3.000 bis 5.000 Leuten, die in der DDR-Zeit ausgebildet wurden, in einem Jahr für Jesus. In dem Diakonlehrgang in Friedensau. Und wisst ihr, wie das vom Alltag her aussah? Halbtagsarbeit, Gartenbau, Industrie, Hauswirtschaft und halbtags Unterricht. Abends Studienzeit, mein Vater berichtet, in den 80ern wurde noch streng kontrolliert auf den Zimmern, dass alle da sitzen und ihre Hausaufgaben machen und lernen. Und ich beobachte, dass die Leute, die diesen Diakonlehrgang besucht haben in Friedensau, das sind die Säulen der Gemeinden, nicht nur in Ostdeutschland, sondern überall da, wo sie nach der Wende hingegangen sind. Sie haben, und man konnte noch, das ist ja auch ein Sinn von dem Blueprint, dass man Fächer hat, die man sich wählen kann nach persönlichem Interesse. Man konnte sich seinen eigenen Stundenplan zusammenstellen. Je nach den Interessen, nach den Vorlieben, nach dem, was man wollte. Mein Vater zum Beispiel hat mir den Bereich Musik und Orgel und so auch sich ausgewählt. Das hatte ihn damals auch sehr interessiert, hat bei Bruder Carpus gelernt, der schwärmt bis heute von Bruder Carpus, der ihm das so beigebracht hat. Ja. Und das ging die ganze DDR so hindurch. Das war eine Schule, die ging selbst 90 Jahre nach der Gründung immer noch mehr oder weniger in den guten Richtungen, auch wenn die Lebensmittelherstellung nicht mehr da war, auch wenn das Sanatorium nicht mehr da war. Aber die Grundlinie blieb dieselbe. Nur mit der Wende, und wir lesen ja hier in dem Zitat, am 15. September 1990, das sind 2 bis 3 Wochen wohl vor der Wiedervereinigung der 2 deutschen Staaten, wurde noch von der DDR Friedensau anerkannt. Das war natürlich eine Genugtuung, wenn das Land, das dich unterdrückt hat, dich anerkennt als theologische Hochschule. Und da möchte ich jetzt auch mal die Frage stellen, was ist jetzt wichtiger, die Anerkennung von einem Staat oder Gottes Anerkennung? Entschuldigt die Frage, aber die kommt mir da in den Sinn. Ich beobachte zu sehr eine Menschenfurcht in so vielen Bereichen in der Gemeinde, ja, oder auch Furcht vor Behörden und Ähnlichem. Gut. Mit der Wende ging dann vieles kaputt. Dieser Gemeindediakonielehrgang wurde nicht mehr angeboten. Es fand diese Umbenennung statt in eine theologische Hochschule und es wurde die Landwirtschaft leider geschlossen. Es wurde leider der handwerkliche Bereich geschlossen. Stattdessen ist ein Fitnessstudio entstanden. Und auf den ehemaligen Feldern sind viele neue Gebäude entstanden. Was ja auch schön ist, sieht auch nett aus. Aber die Felder fehlen, wo man viel angebaut hat. Und es gab jetzt eine neue Ausrichtung auf Sozialwissenschaften und Theologie. Wir wissen ja, es ist ja kein Geheimnis, dass einige Theologiejahrgänge ja auch gar nicht mal besetzt wurden von Studenten. Ich weiß nicht, wie viele das genau sind, aber mindestens 3. Und wir sehen einfach, dass hier wir auch noch andere Dinge erleben, die wir auch in Amerika beobachtet haben. Und ich möchte jetzt mal ganz direkt sein. Wenn man akkreditiert ist, musst du wissenschaftliche Freiheit anerkennen. Und da haben wir eine bunte Vielfalt an theologischen Ansichten in Friedensau. Und ich möchte Friedensau keinesfalls kritisieren. Ich sehe da auch gute Dozenten. Ich sehe da Leute, von denen kann ich was lernen. Die leisten gute Arbeit und die sind auch bekannt. Aber ich sehe auch einige Dinge, die ich bei Loma Linda gesehen habe in der Geschichte, ganz besonders, die sich bis heute fortsetzen. Und ich denke, darauf muss ich mich mal näher eingehen. Ich denke, wichtig ist, die Lehre für mein Leben zu ziehen. Habe ich mehr Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Wo stehe ich? Weil wenn ich einem kleinen Ding nicht treu bin und mich Gott dann zu solchen großen Positionen, in solche großen Positionen, Verantwortungsstellungen setzt, bin ich auch in der Lage, auch da nicht treu zu handeln. Versteht ihr? Das ist ein ernstes Thema. Jetzt ist es auch so, ich persönlich verdanke auch meiner Familie eigentlich Friedensau. Also ich habe auch eine persönliche Beziehung dazu. Meine Großeltern haben sich da kennengelernt in den 50er Jahren. Sie sind zu einem 14-tägigen Diakonielehrgang gegangen. Und da haben sie sich kennengelernt. Und dann fand die Hochzeit 4 Jahre später statt. Mein anderer Opa hatte auch Theologie studiert und so weiter. Mein Onkel hat da studiert. Also Friedensau ist mit meiner Familie eng verwoben. Ohne Friedensau wären so viele Familien heute nicht existent. Aber es ändert leider nichts an der Tatsache, dass mit der Akkreditierung, die 1990 erfolgt ist, dass wir die Wiederholung dessen beobachten, was sich vor Jahrzehnten in Amerika abgespielt hat, in der heutigen Zeit. Und jetzt ist die Frage, ist es jetzt überhaupt noch möglich, biblische Schulen der heutigen EU zu betreiben, nach diesem Prinzip? Ich weiß nicht, ob sich euch diese Frage stellt. Mir stellt sich diese Frage, weil das sieht so kompliziert aus. Man fragt sich, wird alles immer enger, wird immer mehr vorgeschrieben. Wie kann man noch funktionieren? Und ein gutes Beispiel ist die Integritas-Schule in Rumänien. In einer früheren Missionsbriefausgabe haben wir mal ein Interview veröffentlicht von Helmut Haubeil mit dem Gründer dieser Schule. Ich kann das euch sehr empfehlen, wenn ihr den Missionsbrief habt, könnt ihr es nochmal ausgraben, die Ausgabe, oder ihr ladet sie herunter online auf der Missionsbrief-Homepage. Da ist das auch verfügbar. Diese Schule funktioniert nach dem Madison-Modell mehr oder weniger. Und befindet sich auf dem Land, da seht ihr einzelne Schulgebäude, ihr seht dort auch diese Gewächshäuser, wo viel angebaut wird. Und diese Schule wurde so gegründet, dass jemand das Buch las, Prinzipien wahrer Erziehung von Sutherland, ein rumänischer Geschäftsmann. Und der hatte so dieses Verlangen im Herz, eine Schule in Rumänien zu gründen. Und er merkte, das geht gar nicht. Es geht gar nicht laut den ganzen EU, Rumänien ist ja auch EU, ja, und da habt ihr dieselben Bestimmungen wie überall. Aber er hat den Glaubensschritt gewagt. Und dann, die Lösung kam durch die amerikanische Botschaft. Es gibt noch eine Sutherland Association, und diese Sutherland Association, Sutherland war einer der Leiter von Madison, die gestattet es immer noch, Schulen nach dem Madison-Modell durchzuführen. Und dann ging es per Übermittlung durch die amerikanische Botschaft dahin, dass tatsächlich in Rumänien eine staatlich anerkannte Schule nach Gottes Bildungsmodell errichtet werden konnte. Das ist ein Wunder ohnesgleichen. Aber wir sehen, Gott hat tausend Wege, selbst in der heutigen Zeit das noch durchzuführen. Hier seht ihr auch noch ein weiteres Foto. Diese Schule befindet sich in der Nähe der Stadt Tiergomures. Nicht weit weg befindet sich Hergelia, falls ihr davon mal gehört habt, auch schon ein ziemlich lange existierendes Gesundheitszentrum. Diese Schule beinhaltet eine Fläche von 30 Hektar. Die ersten Schüler gingen dort 2017 hin. Und es handelt sich auch hier um eine Internatsschule auf dem Land für höhere Jahrgänge. Und die Kapazität beträgt 80 bis 100 Schüler. Und was denkt ihr? Gibt es Nachfrage für so ein Bildungsmodell? Die haben eine Warteliste. Das ist eine enorme Nachfrage, die da existiert. Und man sieht diese Schulung, das ist nicht nur mal Adventgeschichte damals im 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und heute sind wir in einer anderen Zeit. Ich denke, das ist heute aktueller denn je zuvor, dass wir so etwas wirklich brauchen für die heutige Zeit. Wir sehen auch hier verschiedene Handwerke. Also auf was ich so festgestellt habe, was sie haben, ist den Garten auf jeden Fall, die Bienenzucht. Dann haben sie Gewächshäuser, wo Paprika und Gurken vor allem auf sie angebaut werden. Dann gibt es dort noch ein Unternehmen, das verdient dort sein Geld und gibt den Gewinn in die Schule hinein. Ich denke, das ist auch sehr wichtig. Das hat man manchmal auch bei Bogenhofen mit der Optimo oder so weiter, ja, dass immer wieder einfach noch ein Unternehmen existieren muss, was Geld in diese Schulen, die Verlustgeschäfte darstellen, hineinpumpt. Dann haben wir das praktische Handwerk. Was ich gesehen habe auf den Fotos, was sie haben, ist eine Tischlerei, eine Autowerkstatt. Aber ich habe jetzt keine Liste gefunden, was sie sonst dort haben. Ich bin ja selbst auch noch nie in Rumänien gewesen. Ich würde das mir auch gerne mal anschauen wollen, aber es ist mir noch verwehrt. Und die Finanzierung erfolgt laut den Aussagen des Leiters nur zu einem geringen Teil von den Eltern. Das ist eher so, dass die Schüler selbst auch das Geld mit verdienen. Und der Rest des Schulbetrags wird durch den Gewinn der Institution bezahlt. Hier seht ihr noch ein paar Fotos von ihrer Facebook-Seite. Die sozialen Medien machen ja vieles möglich, wo man sich vieles anschauen kann. Und da können wir so einen kleinen Einblick haben darin, wie es heutzutage aussieht, wie so eine Schule funktionieren kann. Das ist wieder ein komplett anderer Bildungsweg als den wir jetzt gesehen haben in der Spätphase von Madison, Loma Linda und Friedensau. Ja. Ja, auch sehr schöne Gebäude. Auch, ich finde, die entsprechen auch so den Standards. Wenn ihr mal lest, was der Geist der Weissagung zu schreiben hat oder zu sagen hat zu Gebäuden, wie die aussehen sollen, sehr hochspannend, wie Gott so praktisch ist. So mit Licht, Fenstern, auch die Bäder mit Fenster. Und das so, also ich finde, Gott ist so praktisch einfach. Das gefällt mir einfach, dass es nicht nur theologische Aussagen gibt, sondern auch so praktische. Und ich sehe, diese Aussagen wurden umgesetzt, auch bei den Gebäuden. Jetzt ist so die Frage, wie kann man denn heutzutage ein Sanatorium betreiben in der EU, wenn wir nicht diese Chance damals genutzt haben, uns mit unserer medizinischen Richtung anzumelden, als eigenständige Ausbildungsrichtung. Ich kann es euch sagen, wie es bei uns in Tschechien funktioniert. Wir sind eine Pension. Ja, und da sind wir angestellt im Bereich Pension. Und wir bieten einen Wellness-Service oder Wellness-Angebot dazu an. Wir sind keine medizinische Institution, sondern ein Beherbergungsbetrieb. Und wir erheben keinen Anspruch auf Heilung. Krankenkassen können das New Start-Programm auch nicht erstatten. Wir dürfen auch keinen Anspruch auf Heilung erheben. Alle New Start-Gäste müssen unterschreiben bei uns, dass alle gesundheitlichen Informationen, die wir in Privatgesprächen oder in Vorträgen weitergeben, dass das nur Informationen und Empfehlungen sind und dass die Gäste für deren Umsetzung ein eigenes Risiko übernehmen und dass wir als Institution dafür nicht haften können. Und es ist eben auch kein Gesundheitszentrum, sondern ein Lebensstilzentrum. Weil wir heilen nicht, sondern geben Informationen zum Bereich Lebensstil weiter, zum Bereich Ernährung, zum Bereich des New Start-Programms und zum Bereich Langlebigkeit, Wirbelsäulenverbesserung und so weiter. Und da gibt es zertifizierte Masseure und zertifizierte Trainer, die halt mit den Leuten trainieren, Übungen machen und so weiter. Wisst ihr, wir müssen klug sein wie die Schlangen. Das ist jetzt im Rahmen des tschechischen Gesetzesrahmens. Und da muss man dann immer schauen, bei jedem Land oder noch Bundesland am besten, was sind da die Möglichkeiten, auch von dem Rahmen, wo ich funktioniere. Aber Gott hat immer noch einen Weg. Aber wir wissen vom Geist der Weissagung, das wird bedeutend schwieriger sein, als wie es früher war. Und ich denke, in dieser Zeit sind wir, weil wir unsere Väter, so rum, nicht wir, unsere Väter, das nicht genutzt haben. Ja, was zum Beispiel auch eine Möglichkeit ist, wir haben diese FMIN-Methode, die wir durchführen. Das ist so eine Wirbelsäulenmethode, die aus der Ukraine kommt und die sehr wissenschaftlich ist und so, dass verschiedene Elemente verbindet, des Streckens und Ziehens, sodass die Wirbel und der gesamte Rückenmuskulatur immer besser wird und die Wirbelsäule sich begradigt. Das ist eine Übung, wenn man noch ein Zertifikat dazu hat als Trainer, dann kann man das also anbieten und dadurch kommen viele Leute aus der Welt. Weil Rückenprobleme, das ist eine der Zivilisationskrankheiten, das hat fast jeder heute. Fast jeder hat einen ungesunden Rücken und es kommen auch viele mit Kindern. Und wenn sie dann da sind, dann bemerken sie, das gibt viel mehr. Hier ist viel mehr als nur Rücken. Und oftmals fangen sie auch an, sich für Gott zu interessieren. Also ich merke auch mit solchen neuen Erfindungen, die jetzt vor allem in Osteuropa verwendet werden, in den ganzen Gesundheitszentren, ist es wirklich möglich, oder hat Gott eine neue Möglichkeit geschaffen, doch auch ziemlich so zu funktionieren, dass viele Gäste auch herkommen und dass wir attraktiv sind und etwas anbieten, wonach die Leute sich wirklich sehnen. Dann gibt es noch die Missionsschulen, die in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden schießen. Und wenn ich jetzt mir die Missionsschulen anschaue, dann beobachte ich, dass diese Schulen eigentlich das machen, was Madison mal gemacht hat, was mal Loma Linda gemacht hat am Anfang und was Friedensau 9 Jahrzehnte gemacht hat. Zum Beispiel das TGM, da war ich nun mal 6 Jahre und da sieht man einerseits die praktischen Tätigkeiten, sei es im Garten, in der Küche, auf dem Bau, in der Hauswirtschaft, im Gästebereich. Ihr habt ja einige Fotos davon, es ist auch wieder ein Alleinlager auf dem Land. Wenn ihr noch nie dort gewesen seid, meldet euch an für ein New Start-Programm. Und wer jünger ist, überlegt nicht, ob ihr dort mal Studenten werden wollt. Oder woanders, die EMET, Elia Missionsschule. Das sind auch Schulen, die alle auf dem Land sind. Und die haben auch hier Stände, sind hier vertreten. Wenn ihr zum New Start hin wollt, dann müsst ihr auf der Warteliste euch einschreiben. Also meldet euch zeitig an. Es ist sehr beliebt. Ja, auch hier die Kartoffelernte zum Beispiel. Oder halt der Bau. Ja, da kann man, da ist ja auch gerade jetzt noch ein Anbau entstanden. Wurde letztes Jahr gezeigt auf der ASI-Tagung. Ihr seht ja auch die Studenten in Aktion. Und das ist das TGM. Dann haben wir die dienstälteste Missionsschule in Europa, das ist die Mattison-Missionsschule in Norwegen, die entstanden ist durch einen Missionar, als er eigentlich im Ruhestand war. Und diese Schule befindet sich auch auf dem Land. Und hier sehe ich dasselbe Bildungskonzept. Auch wieder Gartenbau, ihr seht hier eine schöne gesegnete Tomatenernte. Wir sehen, wie hier Setzlinge vorbereitet werden. Wir sehen die Gemeinschaft in der Natur, die Blaubeerenernte und Ähnliches. Wir sehen die Arbeit draußen und drinnen und so weiter und so fort. Und natürlich dann den Unterricht und die Mission, was alles dazugehört, die Missionseinsätze. Oder wir haben die Menorah-Missionsschule in Italien. Die ist jetzt auf Italienisch. Früher war sie auch auf Englisch verfügbar. Und auch hier sehe ich das Konzept umgesetzt. Wirklich eine herrliche Lage. Da hat Gott auch viele Wunder getan. Bei jedem dieser Grundstücke hat Gott Wunder getan, wie sie überhaupt in Besitz von Gottes Werk gekommen sind. Und hier seht ihr auch eine Studentengruppe vor dem Gebäude. Eine herrliche Aussicht. Und auch hier habt ihr die Landwirtschaft. Und was sie auch dort tun, das ist, dass sie Olivenöl produzieren. Und andere Nahrungsmittel wie Nussmus, Marmelade, Nussmus von eigenen Nüssen, die dort wachsen. Hier habt ihr auch ein Foto von dem Unterricht dann drinnen. Das ist halt der normale Klassenraum, aber wisst ihr, das Umfeld, das tut was mit einem. Ich selbst kann euch sagen, ich bin natürlich auch voll in diesem anderen System aufgewachsen. Das sind wir alle. Ich denke, keiner von uns ist jetzt in diesem rein biblischen System aufgewachsen. Und wir sind alle geprägt. Und Ellen White schreibt in dem Band, zweiter, für die Gemeinde geschrieben, Band 2 oder Selected Messages, wir haben viel zu verlernen und noch viel, viel mehr neu zu lernen. Und mir wird das immer mehr bewusst, auch für mein eigenes Leben. Und ich habe noch so viel zu lernen. Ich bin auch mehr der Kopftyp, denke wie auch viele. Und Gott hat mich da auch sehr benutzt. Aber im TGM war ich sehr dankbar. Und deswegen bin ich auch ins TGM, um mal eine ausgeglichene Tätigkeit zu machen. Mal in der Küche tätig zu sein. Ja, im Garten und so weiter. Einfach da mal verschiedene Dinge ausführen zu können. Und wisst ihr, wie toll das war? Und auch befreiend. Wenn man in der Natur ist und vor allem, wenn man dann dort bleibt in so einer Institution, was ich für mich ja gar nicht geplant hatte. Ich bin dann dort geblieben als Praktikant, dann hat mich Gott zum Schulleiter berufen und dann war ich 4,5 Jahre Schulleiter im TGM. Und dann hat mich Gott dazu berufen, zusammen mit meiner Frau dann in Tschechien die Missionsschule aufzubauen, wo wir jetzt auf dem Land sind. Wisst ihr, ich kann euch sagen, nach 9 Jahren Tätigkeit in diesem Bereich habe ich es verlernt, weltlich zu funktionieren. Das ist das, was ich von mir beobachte, die Feststellung, die ich so in mir gemacht habe. Aber das war ein Weg. Das war erstmal wie so, ich musste alles verlernen. Gerade wo ich angefangen habe, an dem TGM zu arbeiten, in dem Team, wo ich merkte, ja, jetzt hast du Teamberatung, aber das sind alles deine Glaubensgeschwister. Und zweitens funktionieren sie ganz anders als die Leute in der Welt. Und in dieses System muss man erstmal hineinkommen. Ja, und das, denke ich, ist auch sehr wichtig. Ich weiß, einige vielleicht unter uns wollen auch etwas starten und das sind dabei, etwas zu starten, dass wir wirklich immer wieder schauen, was will Gott? Weil wir haben alle in unserem Blut dieses andere Bildungssystem drin. weil dafür können wir nichts. Das ist einfach so und Gott weiß das. Und jetzt glaube ich, Gott wird mit dieser Generation das Werk beenden, bin mir da ziemlich sicher, und dass er uns dahin führen wird, dass wir das begreifen. Und ich denke, das ist wichtig, dieses Thema mehr in den Vordergrund zu stellen, Aufklärung zu betreiben, sodass wir vor einer Entscheidung gestellt werden, ganz freiwillig, weil Gott manipuliert keinen. Gott akzeptiert die ganz freie Entscheidung und sagt, wie möchtest du dich selbst ausbilden lassen, in dem Rahmen der Möglichkeiten, die du hast? Möchtest du Wettbewerbskampf, Wettbewerbsdenken, Ähnliches aufrechterhalten? Oder möchtest du wirklich missionarisch ausgebildet werden? Wisst ihr, als diese protestantischen Schulen entstanden sind, ist nur eine Zusammenfassung der anderen Vorträge. Wir hatten solche Schulen nach dem Blueprint in Halle an der Saale. Das waren die frankischen Stiftungen. Das ist genauso entstanden wie die heutigen Missionsschulen. Wunder über Wunder, ohne jegliches Kapital. Hat Gott alles geschickt, das Geld. Das ist eine extra Geschichte für sich. Und diese Schule hat bewirkt, dass dann die Herrnhuter-Gemeinde entstanden ist, die Brüderunität. Und von Halle und der Brüderunität sind die ersten Missionare ausgesandt worden. Durch Halle und dann die Brüderunität hat sich Wesley bekehrt. Und dadurch ist die Methodistengemeinde entstanden. Diese wahre Bildung hat damals einen enormen Erweckungsaufschwung gebracht und die Heidenmission gestartet. Diese Schulen haben dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts funktioniert. Und da sind unsere Adventpioniere hingegangen, Oberlin und andere Schulen, die genau nach dem Prinzip funktioniert haben. Da hat Gott die nächste Generation ausgebildet für die Verkündigung des Mitternachtsrufs. Und jetzt ruft Gott diese Missionsschulen ins Leben, um uns wieder auszubilden für die Verkündigung des lauten Rufs, der, denke ich, kurz bevorsteht. Wisst ihr, das ist so dieser tiefe Sinn. Und deswegen greift der Teufel den Bereich Bildung so an. Aber wisst ihr, was Ellen White schreibt? Und damit möchte ich das gerne beenden. Ich habe das Zitat nicht hier, aber das steht im großen Kampf, in dem Kapitel über das Millennium, wo Satan dann nach den 1000 Jahren auch die anderen auferweckt und dann er sich dem Gericht gegenüber sieht und sie schreibt, dass er eine Niedernacke nach der nächsten einstecken musste. Für uns sieht das so aus, als ob das ein Sieg nach dem nächsten gewesen wäre. Auch jetzt, wenn wir die Geschichte betrachten, aber ich möchte nicht, dass wir mit diesem Gedanken hinweggehen oder die Gemeinde kritisieren, überhaupt nicht. Dafür können wir nichts, was passiert ist. Wir können jetzt nur für uns selbst entscheiden, wo möchte ich sein, wo möchte ich hingehen, wo möchte ich mich einspannen lassen, wo möchte ich mich von Gott benutzen lassen. Und dadurch hat der Teufel eigentlich nichts gewonnen. Das ist wieder eine Niederlage und ich denke, die hat er auch jetzt schon durch die Missionsschulen, aber die Missionsschulen werden angegriffen, genauso wie alle anderen. Betet für die Missionsschulen, haltet sie in eurer Gebetsliste, betet für die Menorah-Missionsschule, die Madison-Missionsschule, die Josiah-Missionsschule, das TGM, die Elia-Missionsschule, die EMET, für die Eden-Missionsschule und so weiter. Habt sie auf eurer Gebetsliste, betet für die Studenten, betet für die Angestellten, weil das... Es sind Schlüsselinstitutionen, wo Nachwuchs geschult wird. Und ich denke, dass unsere Fürbitte kann diese Schulen wie scharfe Sicheln begleiten. Und das ist mein Wunsch, dass wir mit diesen Gedanken hinausgehen, dass Jesus der Sieger ist und dass wir uns mit dem Sieger verbinden können. Wir fassen nochmal die zwei entgegengesetzten Bildungswege in der Adventgemeinde zusammen. Die akkreditierte Bildung ist in der Stadt oder im bebauteren Umfeld, Druck durch Behörden, finanzaufwendig, es wird teilweise adventistische Ansicht vermittelt, wenige Missionare werden ausgesandt, wir haben eine einseitigere Ausrichtung und Noten- und Leistungsdruck. Die Bildung nach Gottes Wunsch ist auf dem Land frei von Behörden, kostensparend, da wird eine biblisch-adventistische Ansicht vermittelt. Es werden Missionare ausgesandt. Leider auch nicht jeder Missionsschulabsolvent geht in die Mission. Leider. Ja, auch da müssen wir noch weiter wachsen. Aber es ist schon mal mehr. Ich sage nicht, dass die Missionsschulen perfekt sind. Das hängt aber auch sehr von den Leuten ab, die hinausgehen, wie weit sie sich an Jesus festklammern. Ja, das muss ich auch sagen. Und dann haben wir auch da eine vielseitigere Ausrichtung und auch eine individuelle Förderung des Einzelnen, die aber auch, muss ich sagen, auch beim Theologiestudium dennoch geschieht. Ja, also einige Punkte der wahren Erziehung finden wir auch im Theologiestudium wieder. Und ich muss auch sagen, wer den Ruf Gottes zum Theologiestudium verspürt, sollte dorthin gehen. Es lohnt sich aber bei diesem Schritt, die Erfahrungen von denjenigen in Betracht zu ziehen, die sowohl eine Missionsschule als auch ein Theologiestudium absolviert haben. Das ist gut, dass er auch diese Leute konsultiert. Und da könnt ihr von ihnen noch mehr dazu erfahren, wie sie das so erlebt haben. Wie lässt sich das alles in mein Leben umsetzen? Das wäre der nächste Vortrag. Den haben wir jetzt nicht mehr hier. Da wird es noch richtig in die Praxis gehen. Ja, auch wenn ich nicht mehr die Chance habe, auf eine Missionsschule zu gehen. Aber das kommt vielleicht irgendwann mal später, zu einem anderen Zeitpunkt. Und ich denke, wir können mit diesen Gedanken weggehen, dass ich eine Entscheidung treffe. Weil die Bildung, wie ich mich auch bilde, privat, und wie ich meinen Alltag gestalte, hat eine Auswirkung auf meine Nützlichkeit in der Mission. Und wie gesagt, wer noch nicht auf einer Missionsschule gewesen ist und bis zu 40 Jahre alt ist, überlegt bitte sehr, ob ihr nicht auf eine Missionsschule gehen wollt. Es lohnt sich, kann ich euch nur sagen, anhand meiner Erfahrung und der Erfahrung vieler anderer. Das ist heilsam. Es ist anstrengend, ganz klar, weil man wird abgeschliffen, aber es lohnt sich. Und das, hätte ich jetzt einen tschechischen Satz gesagt. Also das ist einfach etwas, was sich auszahlt. So. Gut, dann beten wir zum Abschluss und lasst uns gerne dazu niederknien. Wenn es möglich ist und der Gesundheitszustand erlaubt. Lieber himmlischer Vater, wir sagen dir herzlich Danke. Danke, dass du uns zeigst, wie es in der Geschichte deines Volkes abgelaufen ist. Hab Dank, dass du trotz alter Fehler mit deiner Gemeinde bist. Es ist deine Gemeinde, es ist die Gemeinde der Übrigen. Und du zeigst uns jetzt diese Infos, damit wir lernen aus der Geschichte für unseren Alltag. Herr, ich denke, viele von uns haben dieses Bekenntnis auf dem Herzen, dass ich und meine Väter nicht auf die Stimme deiner Propheten gehört haben, dass wir dir untreu gewesen sind, dass wir rebelliert haben gegen dich. Und wir baten jetzt das alles aus und sehen so viele Auswirkungen, die dadurch entstanden sind. Und Herr, du bist ein Gott der Vergebung, du bist ein Gott des Neuanfangs. Du bist ein Gott, der ist voller Erbarmen und Barmherzigkeit. Und du kannst auch uns helfen, da wo wir stehen, einen Neuanfang zu setzen. Hilf uns, immer mehr mit deinem Bildungskonzept vertraut zu werden. Und hilf uns, Herr, dass wir jeden Tag neu von dir lernen, dass wir Liebe zur Wahrheit haben und Demut, damit du uns gebrauchen kannst und du verherrlicht wirst. So, Herr, legen wir uns in deine Hände und sagen Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du das Schiff der Gemeinde lenkst und dass du auch unser persönliches Leben führst und leitest. Ich bitte dich für all diejenigen, die überlegen, ob sie auf eine Missionsschule gehen sollen, wenn du sie ansprichst mit deinem Heiligen Geist und sie diese tiefe Stimme verspüren, bitte ich dich, dass du sie segnest da in ihrer Entscheidung, dass du sie führst und leitest, um dass du die Armee deiner nach deinen Prinzipien ausgebildeten Missionaren verstärkst zu deiner Ehre, weil die Ernte ist groß und es gibt weniger Arbeiter, so bitten wir dich, sende die Arbeiter aus in deine Ernte. Wir sagen Danke dafür und bitten es in Jesu Namen. Amen.